Deutschlandfunk Kultur heute.
In diesen Tagen sprechen wir in Kultur heute ja immer wieder über die vielfältigen Impulse, die die Gesellschaft durch die Kultur erhält. Innovationsmotor Kultur heißt unsere lockere kleine Rolle. Beim folgenden Thema geht es um eine Innovation für die Kultur. Und Auslöser war diesmal ein Kapitalverbrechen. Und zwar eins, das sich in Nürnberg zugetragen hat und das vor über 500 Jahren. Kunst und Kapitalverbrechen heißt eine Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum in München, die genau diese Geschichte erzählt und einmal mehr dadurch auf sehr schöne Weise auch belegt, dass in Museen eben nicht nur ausgestellt, sondern auch geforscht wird und dass das die Gesellschaft durchaus um neue Erkenntnisse bereichert. Erarbeitet hat dieses Projekt der Chef persönlich, Museumsdirektor Frank Kammel. Ihn habe ich gefragt, Kunst und Kriminalität, eigentlich ein ganz aktuelles Thema. Um welches Kapitalverbrechen ging es denn schon vor über 500 Jahren?
Kapitalverbrechen ist ja heute vielleicht etwas irreführend, weil man zunächst mal an Geld denkt, an Finanzen, an böse Banken. Es geht aber in der Tat um das Leben, um den Kopf. Von caput, dem Lateinischen, es geht um ein Verbrechen, das den Kopf kostete. Und ein Künstler, neben übrigens vielen anderen, die straffällig geworden sind, der uns häufig nur als ganz großer Bildschnitzer bekannt ist, nämlich Veit Stoß, der große Nürnberger Meister, hat ein solches Kapitalverbrechen begangen. Und das hatte Auswirkungen auf seine Kunst. Und das fand ich sehr spannend.
Was hat er gemacht? Hat er jemanden umgebracht? Hat er viel Geld gestohlen?
Veit Stoß war eigentlich ein offenbar sehr streitsüchtiger Mann. Er hat 95 oder 96 Prozesse während seines ganzen Lebens geführt. Ui. Er war ein gewiefter Unternehmer. Das heißt, er hat sein Geld natürlich mit Bildhauerei, mit Bildschnitzerei verdient, aber wie im Übrigen auch viele andere Meister seiner Zeit, auch mit anderen Dingen. Und Veit Stoß war in der Wirtschaft offenbar so geschlagen, dass er versucht hat, Geld auch immer anzulegen, so wie das heute auch getan wird. Das hat er schon in Krakau gemacht und das hat er in Nürnberg gemacht. Und da ist er relativ rasch, nachdem er in Nürnberg zurück war, aus Krakau gelinkt worden, würden wir heute sagen. Und er hat einen großen Teil seines Geldes verloren und hat das versucht, durch eine weitere Ungerechtigkeit sozusagen, die Ungerechtigkeit durch die Ungerechtigkeit auszugleichen, hat er versucht, dieses Geld wiederzuerlangen. Das ist aber etwas gewesen, was ein Stadtstaat wie Nürnberg nicht dulden konnte, der seinen gesamten Wohlstand auf Redlichkeit im Handel, Redlichkeit in der Geldanlage gebaut hatte. Und deswegen kam es dazu, dass Veit Stoß eigentlich hätte den Kopf abschlagen müssen.
Deswegen das Kapitalverbrechen. Er hatte einen Schuldschein letztlich gefälscht. Nun reden wir über das ganz frühe 16. Jahrhundert, über das Jahr 1503, um ganz genau zu sein. Da waren die Hauptauftraggeber von Künstlern die Kirche oder die Höfe. Denen konnte sowas natürlich überhaupt nicht passen. Was genau ist Veit Stoß daraufhin widerfahren?
Naja, das gibt noch einen Hauptauftraggeber, das war das Bürgertum. Und in Reichsstädten war das häufig eigentlich die wesentliche Gruppe der Auftraggeber, auch für die Kirchen. Und so war das übrigens in Nürnberg. Veit Stoß war hoch angesehen. Und nachdem Veit Stoß über längere Zeit einen Prozess geführt hat, der ging fast ein ganzes Jahr, er hat sich immer mehr verstrickt. Trotz vieler, vieler Quellen, die heute erhalten sind, kann man sich nicht so recht ausmalen, wer da gegen wen und mit wem innerhalb des Stadtstaates Nürnberg agiert hat. Letzten Endes glaube ich aber, dass die Entscheidung schon im Nürnberger Rat getroffen worden ist. Man hatte auf der einen Seite einen außerordentlich berühmten Künstler, das ist die Zeit von Dürer, der sich schon als Künstler bezeichnet, und auf der anderen Seite einen Verbrecher. Und man musste entscheiden. Und man hat eine salomonische Entscheidung getroffen. Man hat ihn bestraft, aber nicht mit dem Tod.
Sondern?
Er wurde gebrandmarkt. Das heißt, ihm wurden mit glühenden Eisen die Wangen durchstochen. Das bedeutete aber, mit dieser Schändung war er nicht mehr rechtsfähig. Das heißt, er konnte eigentlich kein Geschäft mehr führen, er konnte keine Aufträge schließen und er war ins soziale Abseits gerückt. Das ist etwas, was wir heute auch noch kennen übrigens, dass ein Unternehmer sich unmöglich macht und keiner mehr mit ihm Geschäfte macht. Und das ist Veit Stoß widerfahren. Eigentlich war sein Leben wirtschaftlich und damit auch künstlerisch ruiniert.
Und trotzdem zeigen Sie in dieser Ausstellung bei Ihnen im Bayerischen Nationalmuseum großartige Kunstwerke, die danach noch entstanden sind. Er hat also irgendwie dann doch weiterarbeiten können.
Tja, jetzt kommt die Geschichte, die wir darstellen, nämlich, dass er unter den Bedingungen, unter denen man ihn verurteilt hat, auch die Stadt Nürnberg nicht mehr hätte verlassen dürfen, ohne die Genehmigung des Rates, weil er aber Angst hatte, dass man doch noch das Urteil, was ihm eigentlich zugestanden hatte, die Enthauptung vollstreckt, ist er nach Münnerstadt geflohen. Am Rand der Rhön, da wohnte sein Schwiegersohn. Da hat es offenbar auch ein Geflecht, das wir nicht genau kennen, gegeben, sodass ihm dort ein Auftrag zukam, nämlich den 1492 fertiggestellten Hochaltar von Tilman Riemenschneider, der noch nicht farbig gefasst war, zu fassen und dessen Flügel zu bemalen. Das war sozusagen die Flucht dorthin. Er hat eine Gelegenheitsarbeit bekommen, hat daran ein Dreivierteljahr etwa gearbeitet und wollte dann zurück. Die Stadt hat ihn nicht zurückgelassen, weil er ja geflohen war. Er ist dann zurückgekommen, aber das Wesentliche für uns ist, er hat sein Metier gewechselt. Er ist in der Zeit, wir kennen ihn als Bildhauer in Stein und in Holz, und jetzt plötzlich fängt er an zu malen, und in dieser Zeit, in der die anderen Aufträge wegbleiben, begibt er sich plötzlich auch aufs Terrain des Kupferstechers.
Und das ist eine Entwicklung, die sozusagen aus seiner Brandmarkung, aus der Unmöglichkeit, weiterhin in seinem ursprünglichen Metier zu arbeiten, entstanden ist?
Das basiert allein darauf. Wir können heute sagen, es gibt eine ganz, ganz geringe Anzahl von Künstlern des späten Mittelalters, der frühen Neuzeit, der frühen Renaissance, die in allen Metiers gut beheimatet waren. Veit Stoß war das offenbar nicht. Er hat sich in einer Zeit, in der er nicht mehr als Bildschnitzer gefragt war, in die beiden anderen Metiers begeben, um seine Einkommensverluste auszugleichen. Seine Werkstatt war auseinandergelaufen, keiner wollte mehr bei ihm arbeiten. Er musste etwas tun, was er selbst allein tun konnte. Das kann man auch wissenschaftlich nachprüfbar aus den Grafiken, aus den Kupferstichen, die er geschaffen hat, und aus den Tafelgemälden, die wir in unserer Ausstellung sämtlich zeigen, ersehen, dass er in bestimmten Techniken arbeitet, die damals nicht unbedingt als professionell galten, in Techniken arbeitet, die zeigen, dass er allein am Werk war, eben keine Werkstatt hatte, die ihm zugearbeitet hat. Also er hat aus der, wir könnten jetzt sagen, Not eine Tugend gemacht. Und das ist das Spannende. Was passiert, wenn ein Künstler kriminell wird, wenn er moralische Verfehlungen begeht, die Auswirkungen haben auf seine Art, Kunst zu machen? Das war der Ansatzpunkt eigentlich für die Ausstellung, weil das auch ein Thema ist, das uns natürlich bis in die Gegenwart begleitet.
Da stellen sich mir natürlich zwei Fragen. Erstens, hat das denn sofort gekonnt in den anderen beiden Metiers? Und zweitens, verändern sich seine Themen, seine Bildthemen?
Er hat es schon in gewisser Weise gekonnt, weil ich glaube, alle Meister dieser Zeit konnten das ein oder andere. Jemand, der schnitzen konnte, der wusste auch, wie man eine Figur farbig fassen muss. Wir wissen, dass er in Krakau bei der Arbeit am großen Marienaltar zwar dann seinen Bruder Matthias hinzuzieht, vor allen Dingen als Fassmaler, aber wir wissen, dass er dann später auch wahrscheinlich eigene Figuren in Nürnberg noch farbig gefasst hat. Also Grundkenntnisse in diesen Metiers mit Farben, mit Mineralien umzugehen, hatten sicher damals auch Bildhauer. Wir sehen, dass er andere Materialien benutzt hat, um Kupferstiche herzustellen, dass er offenbar sein eigener Drucker war. Es gibt bestimmte Schäden an den Kupferstichen, die darauf hindeuten, er hat es nicht so gemacht, wie man damals wirklich einen Kupferstich machte. Wir können sagen, er hat experimentiert, aber wir könnten auch sagen, er hat aus den Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, versucht, das zu machen, das ihn als Künstler weiter existieren lässt und das ihm weiter Einkünfte verschafft. Also er hat es schon gekonnt. Die Themen ändern sich nur bedingt, weil die Auftraggeber natürlich die Themen bestimmen, aber es ist sehr schön, dass wir verschiedene Dinge von den, gerade den Tafelgemälden zu den Kupferstichen und zurück vergleichen können, wie er Räumlichkeit auffasst. Da ist er natürlich nicht auf dem Level, auf der Höhe, die Dürer schon an den Tag legt mit der Zentralperspektive. Aber wir sehen, dass er da auch zu sehr exotischen Bildfindungen kommt. Und was besonders schön zu sehen ist bei allen Einschränkungen in der Malerei, die der große Bildhauer an den Tag legt. Er ist, wie in der Bildhauerei, ein absoluter Meister der Hände. Wenn man sich die Hände von Veit Stoß anschaut, dann sind die in der Malerei mindestens genauso gut wie in der Bildschnitzerei. Und wenn man unsere Ausstellung gesehen hat, und wir hoffen, dass wir sie demnächst doch irgendwann eröffnen können, dann wird man sagen, Veit Stoß ist nicht nur, wie das 17. Jahrhundert gesagt hat, ein Meister der Kruzifixe, sondern er ist auch ein Meister der Hände gewesen, und zwar in allen seinen Metiers.
Also ein kostenloser Tipp zum Hingucken, wenn dann hoffentlich auch diese Ausstellung bald zu sehen sein wird. Der Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in München, Frank Kammel, war das.